Herzlich willkommen zu Drivers Seat, dem Podcast, der die Branche auf Trab hält. Der Blick in die Welt der Fenster- und Glasbranche wird Ihnen präsentiert von Alublast, Ihrem Pionier für innovative Fenstersysteme.
Oh, das schaut jetzt hier nicht gut aus. Jetzt stehen wir im Stau. Du, pass auf, lass uns doch den Daniel anrufen. Das schaut hier aus, wie wenn es ein bisschen länger dauert. Was meinst?
Ja, wird wieder mal Zeit. Probieren wir unser Glück.
Hallo ihr Lieben, grüßt euch.
Ja, ihr beiden. Also ich glaube, jeder kennt ja die Situation in unserem Markt. Und wir haben uns ja diesmal darauf geeinigt, dass wir mal ein Thema anpacken, was oft so ein bisschen mit Glacé-Handschuhen, sage ich jetzt mal, mit Spitzenfingern behandelt wird, nämlich das Thema Preise, weil einfach das passiert, was wir ja auch schon zum Teil sogar letztes Jahr diskutiert haben, nämlich dass eben Kapazitäten da sind, die muss jetzt der einzelne Betrieb auslasten. Und da stellt sich eben die Frage, welche Strategie hinsichtlich des Pricings kann da helfen? Ist es legitim zu sagen, bevor ich nichts zu tun habe, versuche ich sozusagen meine Kapazitäten auszulasten, hole mir den einen oder anderen Auftrag auch auf der Preisschiene. Ja, darüber würde ich heute gerne mit euch beiden mal diskutieren. Daniel, wie schaut's aus?
Es ist doch tatsächlich so, dass wir in der Corona-Phase hatten wir genau das Gegenteil. Wir hatten tatsächlich einen schönen Anstieg in der Preissituation auf allen Ebenen, auch auf allen Stationen der Wertschöpfungskette. Die Fenster sind ordentlich teurer geworden. So, was passiert jetzt aber seit zwei Jahren? Haben wir genau wieder die gegenteilige Bewegung. Die Fenster werden ordentlich günstiger. Es wird es werden wieder Preisschlachten gefahren. Und wenn man in den Markt reinhört, ist es doch so, da schimpfen die Fensterbauer gar nicht mehr so sehr auf den Importmarkt, also auf das, was vor allen Dingen aus Osteuropa kommt, sondern tatsächlich eher noch über die Kollegen in der Nachbarschaft, die vielleicht einem da die Preise noch mehr versalzen.
Also was, glaube ich, hier ganz entscheidend ist, ist, wie sich die Unternehmen schon grundsätzlich aufgestellt haben. Das heißt, also Unternehmen, die mit so Wellenbewegungen rechnen und auch versuchen, ihr Risiko zu minimieren, sich vielleicht breiter aufzustellen, auch die Zielgruppe vielleicht etwas zu vergrößern, dass ich nicht nur vom Hausbau oder ähnlichen oder von Objekten abhängig bin, dass ich nicht nur von einer Materialart abhängig bin. Also alles, was ich im Prinzip vorher schon mache, um mich möglichst breit aufzustellen und ein bisschen das Risiko zu streuen, hilft mir natürlich, wenn es losgeht, was immer wieder der Fall ist. Das sehen wir ja in den Wellenbewegungen, dass immer wieder Nachfragerückgänge gibt, die natürlich dazu führen, dass vor allem die Unternehmen, die sehr stark kapazitiv unterwegs sind, das heißt hohe Kapazitäten sich angeschafft haben, einen hohen Maschinenpark, der natürlich entsprechend ausgelastet werden muss, dann mit einem Fixkostenblock entsprechend konfrontiert sind, den sie irgendwie decken müssen. Und dann fängt das Spiel mit der Preisspirale ganz oft an.
Ja, und tatsächlich ist es auch so, dass man, also dass ich jetzt als Beobachter des Marktes sagen kann, dass es werkstoffabhängig ist. Also im Kunststoffbereich habe ich das Gefühl, dass da der Preiskampf besonders hoch ist, weil die Produkte auch am ehesten zu vergleichen sind. Beim Holz und vor allen Dingen auch beim Holz-Alu, da ist es doch schon so, dass man auf Premium setzt und dann auch vielleicht gar nicht sich so sehr um die letzten Euros da auch noch kämpfen muss, sondern da ist der Premium-Aspekt besonders hoch und insofern auch relativ wertstabil. Das ist meine Beobachtung.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, wenn man heute ein weißes Kunststofffenster anbietet, ohne irgendwelche Zusatzleistungen, dann ist es schwer geworden, irgendwas anderes heranzuziehen als Unterscheidungsmerkmal. Es sei denn, es gibt zum Beispiel besonders auffällig gute Montageleistungen oder eben irgendwelche Elemente, die das Fenster insgesamt als Bauprodukt aufwerten. Ich glaube, das eine ist einfach das Thema Mehrwert am Fenster. Wie kann ich mich differenzieren? Ich sage mal, Themen wie Steuerung, wie Lüftung, wie Sonnenschutz, wie Insektenschutz. Ich glaube, die sind uns alle bekannt. Natürlich gehören dazu ästhetische Merkmale, verdeckliegende Beschläge und. Da gibt es ja einiges. Auch über das Glas kann man sich abheben, logischerweise über entsprechende Sicherheitsfeatures. Im Verkauf habe ich das Gefühl, obwohl da seit vielen, vielen Jahren drüber geredet wird, hängt es immer noch sehr stark davon ab, wie fit und wohl fühlt sich der einzelne Verkäufer selbst fachlich bei diesen ganzen Themen. Also auf der Messe zum Beispiel war ein Thema, warum nicht mehr Barrierefreiheit, gar nicht jetzt nur unter dem Aspekt Behinderte, sondern wirklich einfach als Komfortmerkmal. Und da sind wir wieder drauf gekommen, dass einfach letzten Endes jetzt so Features wie Augmented Reality Apps dazu benutzt werden können, um über den Endverbraucher im Prinzip so eine Push- und Pull-Strategie aufzubauen, dass da einfach mehr Nachfrage entsteht, weil der eigentliche Fensterverkäufer in vielen Fällen noch immer dieses Thema einfach ungenutzt lässt, sage ich jetzt mal. Und das andere Thema, um sich zu differenzieren, wären natürlich die Rahmenmaterialien als solches.
Also man muss an der Stelle einfach ein Gefühl oder ich möchte ein Gefühl wiedergeben, was ich einfach in der Branche auch gewonnen habe, ist tatsächlich, dass wir vertrieblich noch nicht ganz so aufgestellt sind wie vielleicht viele andere Branchen. Ich glaube, da gibt es auch einen Nachholbedarf, dass man das Thema Vertrieb auch mal jetzt für die nächste Krise ein bisschen vorantreibt.
Woran liegt denn das, Stefan?
Weil, glaube ich, viele einfach eine gewisse Nachfrage hatten und entsprechend ist es gut gegangen ist und es war eine hohe Bautätigkeit, es ist ja wahnsinnig viel gebaut worden, die Zinsen waren sehr niedrig. Das heißt, ich musste eigentlich gar nicht von mir aus die Nachfrage generieren, sondern die Nachfrage war da und die konnten die ja teilweise nicht decken. Was wir auch, finde ich, stark merken, ist, dass viele darüber nachdenken, tatsächlich auch den Bereich Montage und Produktion so ein bisschen zu trennen. Da sind wir gerade in so einer Bewegung drin, dass wir sagen, okay, ich konzentriere mich auf etwas, um da einfach auch erfolgreich zu sein, mache eine Produktion, versorge andere, spare mir aber die Montage, weil ich die dann extra wieder organisieren muss. Andere gehen mehr in die Montage. Also wir merken ja, dass da auch eine Spezialisierung kommt, die natürlich hilft, um Kosten zu drücken und uns dann auch weiterhin wettbewerbsfähig als Industrie zu halten.
Also ich beobachte schon und habe das auch bei mehreren Ausstellern auf der Fensterbar Frontale gehört, die insbesondere Anlagentechnik liefern im Holzfensterbereich, dass sich plötzlich ganz konkret auch Fensterhersteller mit dem Thema Holz-Alu beschäftigen, für die das bisher nicht aktuell war. Das heißt also, die wirklich auch als Lehre mitnehmen aus dieser Krise, nicht weg vom Kunststoff, gar nicht, sondern sich breiter aufstellen, aber schon auch mit der Beobachtung, dass das Thema Holz bei vielen im Moment ganz klar der Stabilitätsanker in dieser Situation ist, ohne dass man sagen könnte, die Bäume würden da in den Himmel wachsen. Aber trotzdem kenne ich viele Betriebe, nur ein Beispiel, ich war gestern bei der Firma Walter, die sind im Holzbau, gibt es da kein Thema. Da gibt es kein Thema, sogar objektbezogen, Holz-Alu, immer interessanter. Also es verteilt sich schon ein bisschen auf die Rahmenmaterialien und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere über das Thema Holzfensterfertigung unter dem Aspekt nochmal neu nachdenkt. Wie siehst du das?
Ähnlich, es ist ja tatsächlich so, wir hatten ja vor kurzem auch den Pro-Holzfenster-Kongress, auch da konnte man einige Stimmen einfangen und auch da hat man gehört, dass die Holzfenstermanufakturen und Industrie tatsächlich mit einer Schwächephase eher zurechtkommen. Auch den Eindruck konnte ich gewinnen, dass sie sagen, okay, und wenn es gerade mal ein bisschen weniger ist, ist nicht so schlimm. Ich kann das auch entsprechend im Betrieb berücksichtigen. Ich habe ja nicht den hohen Auslastungsdruck, den ich tatsächlich machen muss. Und interessant zu sehen, wir waren ja bei dieser Pro-Holzfenster-Tagung auch bei Müller Holzfensterbau, die einen wahnsinnig hochautomatisierten Betrieb da etabliert haben. Ich würde sagen, das ist die schnellste Produktion, Holzfensterproduktion Deutschlands. Ja, über 200 Fenster werden da täglich vom Band genommen.
Das, was man vielleicht auch mal drüber nachdenken kann, wenn man sich schon so im Portfolio verändern möchte, es ausweiten möchte, das heißt jetzt zum Beispiel Holzalu oder Holz hinzuzufügen, man muss nicht immer gleich alles selber machen. Also vielleicht kann man tatsächlich auch mal sich einen Partner holen, wie jetzt dieses Unternehmen, das wohl sehr hocheffizient Holzfenster produziert, und zumindest einfach mal ins Portfolio mit aufnehmen, schauen, ist da ein Markt da, bevor ich irgendwelche finanziellen Risiken gehe, mal grundsätzlich auch damit sozusagen ein bisschen zu üben, zu trainieren, auszuprobieren, was kann ich tun, um mein Risiko zu streuen, inwieweit bringe ich es auch bei mir in der Organisation unter, in der Beratung, schaffe ich das, bevor ich dann weitere finanzielle Risiken eingehe, die ich natürlich, wenn es eh schlecht läuft, immer schwierig machen kann. Einfach mal über den Tellerrand zu schauen, kann ich da immer empfehlen, Netzwerke mal anzuzapfen und was auszuprobieren und sich einfach breiter aufzustellen für die Zukunft, und zwar jetzt anzufangen und nicht erst, wenn ich dann wieder in der nächsten Krise bin, darüber nachzudenken und mich zu freuen, super, die letzte habe ich überstanden. Eigentlich sollte man sich regelmäßig da Gedanken machen, die Beobachtungen des Marktes mit reinbeziehen und dann zu schauen, wie stelle ich mich auf.
Also ich habe das Gefühl, dass der Sonderbau ausgelagert wird in den Unternehmen, und die Unternehmen schon gucken, das auf das sich fokussieren, was sie am besten können. Ja, und also dass der Netzwerkgedanke, miteinander sich austauschen in der Branche, überlegen, Mensch, gibt es andere Unternehmen, die irgendwas besser können, mit denen wir zusammenarbeiten, der ist viel, viel größer geworden als noch vor, ich sag mal, 5 oder 10 Jahren.
Ich muss aber noch zum Schluss marktwirtschaftlich nochmal wie häufiger mal den Finger in die Wunde legen. Stefan, ganz konkret mal die Frage, ist es nicht trotzdem so, dass wir uns auch ein bisschen was vormachen? Also es wird ja jetzt im Moment immer wieder gesagt, die Elemente werden gebraucht, weil die Wohnungen gebraucht werden. Tatsache ist aber halt, sie werden nicht gebaut. Ja, das ist mal eine klare Tatsache. Das heißt, wann definieren wir denn eigentlich, dass überhaupt ein Bedarf da ist? Ich habe zunehmend den Eindruck, es geht nur noch darum, ob der Staat das nächste Programm anstößt, ob der Staat den nächsten Fördertopf aufreißt, obwohl wir schon jetzt bis über beide Ohren verschuldet sind, und letzten Endes auch, sage ich mal, schuldenpolitisch auf Kosten der nächsten Generation, aber über Nachhaltigkeit gerne philosophieren. Das ist ein großes Problem aus meiner Sicht.
Das ganze Thema Förderung ist ein schwieriges Thema, weil es natürlich die Branche seit vielen Jahren begleitet, nicht nur diese Branche. Das heißt, es ist immer schwierig, wenn ich mein Geschäftsmodell auf Förderungen, auf Subventionen und so weiter basiere. Wir haben es in der Solarindustrie gesehen, was mit der Solarindustrie passiert ist. Das hat immer alles seine Vor- und Nachteile. Man kann da politisch einiges anschieben, auch bezüglich Nachhaltigkeit einiges anschieben, was sicherlich notwendig ist. Aber letztendlich kostet es den Staat Geld, und das sind unsere Gelder. Und wenn natürlich Industrien entsprechend an so ein, ja, an Förderungen hängen, an den nächsten Programmen, die dann vielleicht weggestrichen werden, ist es für die Unternehmen tatsächlich sehr, sehr schwierig. Jeder sollte versuchen, möglichst sein eigenes Unternehmen so aufzustellen, dass er es auch selber beeinflussen kann und von möglichst wenig Rahmenbedingungen so extrem abhängig ist.
Also Bedarf ist da, die Kosten sind zu hoch, Wohnungen zu bauen sind einfach, der Aufwand ist zu teuer. Deswegen haben wir da eben das Problem, das kann nicht gut finanziert werden, wenn eben die Förderpolitik zu volatil ist, zu extrem nach oben, nach unten, dann gibt es eben diesen Stillstand.
Ich möchte trotzdem zwei Dinge nochmal ganz kurz festhalten. Punkt 1, wir haben festgestellt, Holz, Alu, hochwertige Produkte, Stabilitätsanker, das hat natürlich genau damit zu tun, ja? Weil diese Produkte gehen in den privaten Wohnungsbau und sind nicht abhängig von irgendwelchen geförderten Großprojekten, das ist mal das eine. Und das andere, bauen ist zu teuer. Auch da die Frage, woran liegt das? Das liegt natürlich auch daran, dass man auch hier wieder versucht hat, eben gegen das Verkaufen, gegen den Vertrieb, hat man versucht, hohe Levels festzuschreiben über die Normung, um letzten Endes auch hier wieder ehrlicherweise den Markt auszuhebeln. Sorry, wenn ich so sage.
Ganz schwierige Situation, in der wir uns befinden, mit Anforderungen, die wir haben im Baubereich, die natürlich ihren Sinn haben in Teilen keinen Sinn haben, die aber auch nicht dazu förderlich sind, dass natürlich günstig gebaut werden kann. Und da sind wir irgendwie so in der Zwickmühle. Da habe ich jetzt auch keine Lösung dafür, aber irgendwie müssen wir da rauskommen.
Über allem schwebt ja auch noch das große Ziel, dass man wirklich die Klimaziele erreicht und am CO2 Ausstoß im Wohnungsbereich deutlich was erreicht, und das schafft man nur, indem man sehr, sehr viel neue Wohnung baut oder eben Wohnung auch saniert.
Ja, es würde uns sehr helfen, wenn wir die Energie gar nicht verbrauchen, sondern sparen an der Stelle.
Aber nicht, indem nicht gebaut wird, bitte. Das führt uns zum nächsten Thema, aber nicht mehr heute. Wir wollen das nächste Mal auch inspiriert durch den von dir bereits angesprochenen Holzfensterkongress, Daniel, wollen wir uns wieder mal mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, Ressourcenschonung, aber insbesondere auch Recycling als Themenpunkte. Ich freue mich drauf, wenn Sie auch da wieder reinhören. Und übrigens gilt nach wie vor natürlich unser Angebot, wenn Sie spannende Themen haben, schreiben Sie uns gerne an. Wir versuchen, die jederzeit aktuell auch einzubauen. Danke euch beiden.
Wunderbar.
Danke, macht's gut.
Sie haben auch Themen, bei denen es sich staut in Ihrem Unternehmen? Dann nichts wie ran an die Tastatur. Schreiben Sie Reinhold Kober, Daniel Mund oder Dr. Stefan Lackner. Denn der Podcast Driver Seat für die Bauelementebranche ist nur so gut wie Ihr Input. Wir freuen uns auf Ihre Themen.